Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
In Führung gehen und in Führung bleiben. Und das mit einer Organisation im Hintergrund oder einer starren Struktur. Geht das? Vielleicht dann notwendig, wenn Not eintritt. Oder wenn du schnell handeln musst, ist es vielleicht hinderlich, eine starre Organisation zu haben. Also situativ kann es dich unterstützen, in Führung zu gehen und in Führung zu bleiben. Und wie selbst organisiert bist du überhaupt, damit du deine Führungsposition ausbauen kannst? Spannende Fragen. Die Antworten hört ihr jetzt. Herzlich willkommen, Monika Bitz.
Führung und Organisation, unser heutiges Thema. Wie facettenreich Führung und Organisation zusammenhängt, darauf freue ich mich in dem heutigen Gespräch mit meinem langjährigen rotarischen Freund Theo Bergauer. Seien Sie gespannt auf unseren Austausch, auf seine Fragen, auf meine Fragen und was das Ehrenamt mit Organisation und Führung zu tun hat. Viel Freude!
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuseherinnen und Hörer natürlich auch, wenn Sie den Podcast bei uns auf dem Ohr haben. Ich freue mich auf unseren Gast. Herzlich willkommen, liebe Monika Beetz.
Herzlichen Dank, lieber Theo.
Ja, und es ist schön, weil wir uns schon kennen über zum Beispiel Rotary und Rotarakt, wo wir anderen Menschen helfen. Und jetzt könntest du mal helfen, dass unsere Zuschauer und Zuhörerinnen dich kennen. Vielleicht 2, 3 Sätze zu dir, was dich so auszeichnet.
Ja, mich zeichnet in erster Linie eine sehr hohe Vielfalt aus, also vom Musiker-Dasein oder Musikerinnen-Dasein in der Jugend über, ich würde jetzt mal sagen, eine verhältnismäßig schnelle berufliche Entwicklung bis hin dazu, dass ich jetzt Führungskraft bin, die aber auch ehrenamtlich sehr engagiert ist, die irgendwo immer so eine Mittlerrolle hat zwischen in Anführungszeichen alt und jung, also diese Generationenvielfalt. Dass ich mich da sehr oft dazwischen bewege und das Gefühl habe, da zu vermitteln und auch vermitteln zu können. Das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, das zeichnet mich aus, das macht mir auch Spaß, da gehe ich auch auf und habe auch das Gefühl, auch was bewirken zu können.
Das ist gut, was zu bewirken. Und natürlich, wenn du zwischen alt und jung Vermittler bist, wie du gesagt hast, dann kann es auch sein, dass man verschiedene Denkmuster und damit Strukturen aufbricht. Und genau das ist ja unser Thema. Wir wollen heute über Strukturen und über Organisationen reden. Das ist ja ein Monatsthema bei unserem Format, dieses Jahresmotto, in Führung gehen und in Führung bleiben. Und deshalb werden wir uns genau da mal darauf einschränken und zu schauen, wie denn Strukturen hilfreich sein können, wo sie aber vielleicht auch hindern. Wo Strukturen hilfreich sind, du hast gerade gesagt, Ehrenamt, da ist ja was seit 14 Tagen, wo du sehr aktiv bist, bei den Rotaraktlern in Ansbach. Und da geht es ja um Helfen, um Hilfskonvois. Erzähl mal, was steckt da dahinter? Welche Organisation und Struktur habt ihr auf die Beine gestellt, damit in die Ukraine die Hilfsmittel ankommen?
Ja, zu dem Thema Ukraine muss man vielleicht noch mal ganz kurz ausholen. Wir haben ja beim Rotaract Club in Ansbach einen Twin-Club, den Rotaract Club Kiew Center. Deswegen war da oder ist da eine sehr starke Verbundenheit in die Ukraine und nach Kiew direkt. Das hat sich da bei mir persönlich beispielsweise so entwickelt, dass ich mit einem Rotaract-Freund in Austausch stand wegen ganz anderen Themen und dieses Thema, das eigentlich eher geschäftlich angesiedelt war, komplett von der Bildfläche verschwunden und hat sich dann in das Thema, ja, muss man dramatischerweise so benennen, Krieg gewechselt, ist da reingewechselt. Und wir hatten eben durch diese Verbundenheit sehr schnell, hatte ich den Drang, auch agieren zu müssen. Jetzt waren wir in 2 Feldern aktiv. Also wir haben uns einmal als ja, die größte internationale Jugendorganisation, die halt nicht politisch oder religiös abhängig ist, vernetzt mit unserem Netzwerk, um Flüchtlingshilfe zu leisten, um wirklich binnen weniger Tage auch ohne Organisationsform im Übrigen Plattformen aufzubauen, Informationen zu generieren. Das andere, was wir getan haben, in den vergangenen Tagen war tatsächlich Spenden generieren und auch die Transporte dann letztendlich zu organisieren. Und da greift man natürlich auf Bewährtes zurück. Also wir hatten jetzt am vergangenen Samstag eine Kauf-als-Mehr-Aktion, bewährtes Schema, bewährte Aktion, die haben wir auch in der Vergangenheit bei uns schon durchgeführt für Kinderheime, Mütterhäuser etc. Und ja, haben das einfach adaptiert. Also das bedeutet, man hat eine Organisationsform oder man hat eine gewisse Struktur, die adaptiert man, setzt die um für andere Dinge. Also das ist auch super spannend. Und was da mir persönlich Spaß macht, dass es niederschwellig ist, dass es keine Hierarchie in dem Sinne gibt und dass auch vor allem, und da sind wir beim Thema Generationen, da auch diese, dieses Zahnrad zur Rotary, wenn man so möchte, auch sehr gut funktioniert hat. Einfach aus der Sache heraus und ohne viel drumherum, Anträge oder sonst irgendwas. Ja. Und es zeigt auch, wie schnell man agieren kann, obwohl man eigentlich per se gesehen in einer festen Organisationsstruktur steht.
Und damit kann es, wenn Not ist, können wir schnell wieder auch in Führung gehen und schnell handeln. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo brauche ich eine Struktur, wo brauche ich vielleicht ein Schema und wo habe ich den Freiraum ohne große, in Anführungszeichen, Bürokratie, damit schnell gehen kann, dass Hilfe ankommt. Und das ist sehr, sehr schön. Und was zeichnet denn die Kollegen so aus bei euch? Du warst ja alleine nicht unterwegs, sondern da waren noch welche.
Genau. Also da zeichnet vor allem das Thema Freundschaft aus, das Thema Werte und dieser Block eigentlich des Vertrauens. Also man vertraut einander, dass es auch funktioniert. Man ist sich nicht böse, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn man halt irgendwo quer eingreift, wenn man so möchte.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Misstrauen, das kann ganz schön stachelig und pixig sein. So wie hier diese Tannennadeln. Und damit du rauskommst aus dem Tal des Misstrauens, gebe ich dir mal drei wichtige Tipps. Erster Tipp ist, stärke deine Stärken. Sei dir mal deiner Stärken bewusst. Was zeichnet dich aus und was macht dich so stark? Und dann wirst du sehen, dein Selbstvertrauen wird wachsen. Zweiter Punkt ist, schenke Selbstvertrauen und Vertrauen deiner Teammitglieder, in denen du ihnen Anerkennung gibst. Was schätzt du in ihnen? Was können sie gut? Sprich's doch mal aus. Gib ehrliche, aufrichtige Anerkennung. Mindestens 5 deiner Teampartner. Probier's aus. Und dritter Punkt ist der Erwartungscheck. Was erwarten denn andere von dir und was erwartest du von anderen? Das gibt Vertrauen, wenn wir gegenseitig die Erwartungen auf den Tisch legen. Also, setze um, pack's an. Dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut.
Und das sind, denke ich, auch die Sachen, die im beruflichen Leben auch den entsprechenden Punkt bringen, dass man auch mal in der Lage ist, aus seinem Schema mal rauszugehen, insoweit, dass es angemessen ist, dass man darauf vertraut, wie man sich einander kennt, um eben solche kurzfristigen Ziele auch dann in dem Moment zu erreichen, die man ja wirklich sehr, in sehr einem engen Zeitraum begrenzt dann umsetzt.
Ich bin ja ganz brutal und sage, wir könnten Controlling streichen, wenn wir mehr Vertrauen hätten zueinander. Und Controlling ist immer Kontrolle, auch wenn es anders verkauft wird, prognostizieren in die Zukunft, sondern Kontrolle heißt für mich auch oft Vertrauensmissgunst. Und das ist ein schönes Beispiel. Ich glaube, wenn man mehr Vertrauen könnte, dann hätte man auch mehr Flexibilität. Und das passt auch zu einer Frage, die Leonhard Zintl hat. Leonhard Zintl war letzten Monat mein Gast und wir hatten das Thema Verantwortung übernehmen. Und er hat eine Frage an dich und er sagt, wie gelingt es denn, eine lebende Organisation hinzubekommen? Also eben genau schnell reagieren zu können. Was brauchst du? Und weil wir müssen ja wachsen mit unseren Aufgaben. Und da wollte er einen Tipp von dir haben.
Also was ich aus meiner Erfahrung beobachten kann, ist tatsächlich, dass wenn eine Organisation gewisse Werte lebt, gewisse Werte vertritt, und sich auch ständig im Austausch ist über diese Werte, dass dann, ich sage jetzt mal überspitzt, egal was kommt, die in der Lage sind zu reagieren, zu agieren, daran zu wachsen. Und was auch super wichtig ist, dass dann eben die Hierarchien die Agilität nicht behindern. Also dass man dann nicht darauf zurückkommt und sagt, ja, das macht aber der Chef und damit habe ich jetzt nichts zu tun, sondern dass man wirklich auch diese Interaktion sucht und die Interaktion lebt. Und das ist ja auch letztendlich das, wo man dann am Ende daran wachsen kann.
Jetzt sind wir bei dem Thema Agilität, hast du dort angesprochen. Und für mich ist oft Agilität auch, ich gebe die Verantwortung weg. Wie siehst denn du das?
Also ich finde, das ist so ein Wechselspiel, Agilität. Das ist für mich auch der Begriff Agilität. Also ich muss agil sein, ich muss beweglich sein, ich muss auch mal aus meinem Korsett meiner Vorstellung rausgehen, um neue Dinge zu erleben zum einen, aber um neue Dinge auch irgendwo zuzulassen, um diese Veränderungen auch wahrzunehmen und mit den Veränderungen zu gehen. Die Gefahr, die ich immer ganz oft beobachten kann, ist, dass man ein Bild hat und immer einen Bildabgleich sucht. Und Agilität bedeutet für mich einfach ein ganz weites Feld zu haben, und zu schauen, was ist davon gut, was ist davon vielleicht eher nicht so gut, woran kann man anknüpfen, was lässt man vielleicht lieber sein und daran eben dann die nächsten Schritte auch zu entwickeln.
Ja, das ist ja auch wirklich kleine Schritte. Das heißt ja immer, wir machen Sprints, wenn wir agil unterwegs sind, also nicht mehr wie früher ein 3-Jahres-Plan, 5-Jahres-Plan und damit vielleicht eine optimalen Prozess oder Struktur, die sich aber im Laufe der Zeit wiederholt. Und das passt ja genau zu dem. Wir müssen kleine Schritte machen, wir müssen kleine Sprints machen. Und aufgrund dieser Erkenntnisse zu schauen, wie machen wir jetzt das Feintuning wieder? Wie verändern wir jetzt aufgrund dieser 2 Wochen oder was halt wieder ins Land gekommen sind? Ja. Was denkst du, was dann für das Team notwendig ist? Du hast vorhin gesagt, Werte. Manche, die brauchen einfach Sicherheit, die brauchen Stabilität, aber so, die wollen auch jemand, dass jemand entscheidet, der sagt, hey, was soll ich mir da im Kopf machen? Es war früher viel schöner. Ich habe einfach gearbeitet und du hast entschieden. Jetzt soll ich in den kleinen agilen Team selber entscheiden. Wie geht man damit um?
Also beobachten kann ich das auch sehr häufig daran, dass man erstmal diese Tatsache hat. Man merkt, es ändert sich was. Also man ist nicht mehr, ich sag mal, ausführende Kraft in einem System, sondern man wird plötzlich aktiv eingebunden. Und das, ich konnte bisher 2 Effekte beobachten. Zum einen dieses Stillsein und zu sagen, okay, ich kann damit nicht umgehen. Ich finde, dann muss man in Führung schon auch reagieren und mal hinterfragen, woran es liegt. Vielleicht fühlt sich jemand auch einfach wohl. Und den anderen Effekt, und das finde ich einfach super schön und positiv mit anzusehen, dass es Menschen gibt, die regelrecht aufblühen, die eigentlich diese Plattform gesucht haben, in dem, was sie, wo sie etwas dazu sagen können und wo sie auch Ideen haben, dass sie die anbringen können. Und das ist eigentlich meines Erachtens immer diesen Puffer, der oft nicht genutzt wird, weil man denkt, vielleicht möchte jemand das nicht, aber da sind wir eben bei diesem Bild. Ja, wenn ich ein Bild habe von einem Mitarbeiter, der möchte das nicht, der will, dass ich entscheide als Führungskraft, dann komme ich auch selber nicht raus. Dann werde ich auch selber nicht agil und kann das vermitteln letztendlich.
Oder vielleicht sogar das eigene Bild und sagt, ich möchte gerne Freiheit haben, ich will Gestaltungsspielraum haben. Dann denkt man, das wollen alle auch. Überhaupt nicht wollen das alle auch, sondern das wäre mein Wunsch, das wäre mein Wert, auf den ich Wert lege. Und andere wollen halt vielleicht klare Vorgaben. Die wollen Dinge vorgelegt haben und nur abarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch mit diesen 2 Bildern, die da sehr weit auseinander liegen.
Genau. Und das ist auch das, was Führung ja auch so dauerhaft macht. Ja, also man hat ja diese ständige Interaktion. Und wenn ich als Führungskraft sage, ich habe jetzt irgendwie heute keine Lust zu führen, dann wird man ziemlich schnell die Effekte bemerken. Also wenn ich sage, ich habe heute keine Lust zu entscheiden, dann fehlt da was dem anderen gegenüber. Oder wenn ich sage, ich habe heute keine Lust, darauf zu achten, wie es den Leuten geht, was so der Kummer ist oder was ansteht. Man wird diese Reaktionen merken. Und ich denke, das ist das, wovon Führung letztendlich lebt und wo man sich auch selbst organisieren muss. Immer sich selber nochmal erinnern daran, was mache ich denn den ganzen Tag? Was ist denn mein Zahnrädchen in dem System auch als Führungskraft? Wo muss ich mal stärker reingehen, mal was hinterfragen, wo muss ich mich vielleicht auch mal aktiv rausziehen. Das denke ich ist schon auch ziemlich schwierig, gerade wenn man so ein Bild hat, man muss ja immer vorne dran stehen. Manchmal ist es auch ganz cool, mit drinnen zu stehen und mitzumachen einfach mal, um die ganze Sache zu erleben.
Ja, und viele erleben es halt auch, wenn sie zum Beispiel ausfallen oder krank sind, dann plötzlich springt das Team auch ein. Ja. Und da funktioniert es auch. Und viele kommen dann völlig überrascht zurück und sagen, wow, ich habe gemerkt, ohne mich geht es ja auch. Ich habe gedacht, ich bin immer nur da und ich bin überhaupt nicht ersetzbar. Es geht plötzlich doch. Und dann merkst du auch, wie das Team Verantwortung übernimmt und dann selber sich organisiert und strukturiert, um das dann auszugleichen, wenn die Führungskraft halt mal ausfällt. Ja.
Da gebe ich dir vollkommen recht, Theo. Das ist letztendlich das, was man sich immer vor Augen führen muss. Es muss auch gehen, wenn man nicht da ist. Also das heißt, man muss sich irgendwie diese Agilität und diese Reaktion, das gegenseitige Vertrauen im Team ständig auch antrainieren, dass wenn dieser Bestandteil Führungskraft oder Führung auch mal wegfällt, dass sich dieses Team oder die Gruppe auch in der Lage ist, wieder sich selbst zu formieren. Und das ist, deswegen sage ich auch, der Urlaub ist nicht immer nur für einen selber als Führungskraft, sondern auch für die Leute. Also auch mal zu gucken, was muss man denn noch klären, wo hinkt's, was läuft denn richtig gut. Ich finde, das ist auch ein Abstand, den man immer wieder mal auch suchen muss, ja, wo man sich selbst bewusst sein muss, man ist auch ersetzlich, auch wenn man noch so toll und so gut ist. Und ich habe das schon in meiner Kindheit sehr früh erfahren, dass wenn man mal nicht da ist, dass der Platz auch ziemlich schnell ausgetauscht ist. Da spreche ich einfach aus meiner Zeit, auch aus der Musik. Wo man sehr stark Wettbewerb auch erlebt, wo man auch merkt, da kämpfen ja auch ganz viele in dem Moment um einen Platz. Aber auch da ist es plötzlich so, wenn man nicht da ist, das Orchester spielt auch ohne einen. Das ist dann erstmal ein bisschen bitter. Und es gibt auch immer noch jemanden, der noch ein Solo spielen kann. Aber das ist was einfach, das muss man lernen. Ja. Und dass sich selber im Ausgleich letztendlich irgendwo finden.
Und du hast vorhin das Thema oder gerade das Thema Musik angesprochen. Da hast du bestimmt vieles mitgenommen und vorhin zwei Sätze weiter vorhin die Selbstorganisation. Was hast denn da so als große Erkenntnis mitgenommen? Dich selbst zu organisieren, umfasst ja schon Profimusikerin zu sein. Du hast ja wirklich auf dem Spitzenniveau schon die Bühnen bespielt und hast schon da wirklich tolle Leistungen gezeigt. Was hast du da mitgenommen an Selbstorganisation? Weil ich glaube, wie Sport ist Musik, wenn du spitze Leistung bringst, sehr viel Training und sehr viel Disziplin.
Also natürlich zum einen die zeitliche Organisation. Und ich würde das jetzt mal in drei Punkte abfassen oder versuchen zusammenzufassen. Also zum einen habe ich sehr schnell gelernt, das, was einem Spaß macht, da ist man auch richtig gut. Ich würde jetzt mal behaupten, oder ich bin jetzt mal so neckisch und sage, mein Zeugnis gibt dann ein sehr gutes Bild, was mir damals Spaß gemacht hat und was mir einfach keinen Spaß gemacht hat. Und am Anfang war mir das sehr unangenehm, aber mittlerweile kann ich guten Gewissens sagen, ich stehe dazu. Das andere, was man lernt als zweiten Punkt ist natürlich seine eigene Grenze. Also ich hatte da auch mal ein sehr prägendes Ereignis. Ich habe auf einen Wettbewerb zugespielt, es war alles total toll und es war super. Und die Hände haben dann ein bisschen gestreikt, aber natürlich der Ehrgeiz in dem Moment und der Kick, die bringen das dann, dass man sagt, mach weiter. Und dann, wenn der Wettbewerb als der fertig war, kam natürlich dann das große Erwachen, dass es irgendwie über die Grenzen hinaus war. Und am Ende fragt man sich, was hat dieser kurzfristige Moment gebracht dafür, dass man, ich sag mal, in meinem Fall dann 6 Wochen erstmal ausgenockt ist, was für einen jungen Menschen sehr lange ist, kann ich im Nachhinein sagen. Und das sind natürlich so Felder, wo man sich selber erstmal kennenlernt, also wo man sich, wie man so schön sagt, die Hörner erstmal abstößt. Und ich finde, auch im späteren Verlauf muss man sich das adaptieren. Also wenn auch mal das Gefühl hat, es wird zu viel oder es ist genug, sich diese Pause, diese Sequenz zu nehmen, auch mal einen anderen Blick auf die Sache zu werfen und dann nochmal mit Energie wieder reinzugehen. Das denke ich, dass das sehr prägend war. Und das viele Dinge einfach nicht als einen kleinen Sprint zu sehen, sondern irgendwo zu sagen, man braucht die Langfristigkeit.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, du kennst deine eigenen Grenzen nicht. Damit du deine eigenen Grenzen kennenlernst, gebe ich dir folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, sei achtsam. Höre in dich hinein. Wer nutzt dich aus? Und das führt dich zu einer Überlastung. Hast du vielleicht auch zu viel Leistungsanspruch für dich selber? Und wo entsteht schon längst keine Freude mehr in dem, was du tust? Dann verändere. Zweiter Punkt ist, beschränke die Zeit. Beschränke die Zeit mit den Menschen, die dir keine Energie mehr geben. Im Gegenteil, die dir die Energie rauben. Analysiere das mal. Und der dritte Punkt ist, sag Nein und Stopp. Zeige die klaren Grenzen auf, wenn jemand zu weit geht. Das ist eine Chance, zu sagen, bis hier und keinen Schritt weiter. Viel Erfolg dabei. Dann wirst du sehen, es wird bergisch gut.
Und ich finde, das ist ja nicht, ja, ist eigentlich unverkennbar. Das liegt in der Natur der Sache, dass mit steigender Verantwortung man ja da auch irgendwo einen Weg finden muss, in Balance zu bleiben und in dem Moment ja auch viele Dinge auszutarieren. Also sei es das Privatleben, sei es Freunde, sei es aber auch vor allem die Arbeit. Und das sind ja diese Faktoren, wo man sagt, das eine geht ohne dem anderen letztendlich nicht.
Ja. Und dann habe ich gleich die zweite Frage formuliert, Herr Zintel, am Herzen, weil es passt nämlich. Wie schaffst du eben diese Balance, diese Ausgeglichenheit zwischen dem Privatleben, zwischen dem beruflichen Leben, zwischen dem, was du ja im Ehrenamt machst bei Rotary und bei Rotaract? Wie schaffst du die Balance?
Also ich denke, das sind auch wieder meine Lieblingsfaktoren oder die Faktoren, die eigentlich das immer wieder bestätigen, dass man sagt, man hat Werte, man hat ein Vertrauen und man hat irgendwo auch eine Struktur und man hinterfragt sich irgendwo selbst. Also die Werte, ich weiß, sowohl in meinem privaten Umfeld werden diese Werte mitgetragen. Da ist das Verständnis da, dass der Job einfach auch wichtig ist, dass der erfüllend ist und dass das respektiert wird, dass man da auch gerne viel Energie und damit aber auch irgendwo Zeit reinsetzt, dass man aber auch die Freunde oder das Privatleben nicht vernachlässigt und zum anderen das Vertrauen zu haben. Also selbst wenn ich mich mal auch ja, 2 Wochen nicht melde oder auch ich sehe es bei meinen Eltern, bei meiner Familie, das ist auch irgendwo die Distanz, die sich halt aufgrund der Lebensentwicklung dann so entwickelt hat. Das sind einfach diese Sachen, die dem Ganzen Halt geben. Und man merkt aber auch, wenn es ins Ungleichgewicht fällt, also sei es mal was Berufliches oder so, dann muss es irgendwo eine Kompensation geben. Und das ist dann wie so Pflanzen. Wenn man die Pflanzen nicht alle schön pflegt, dann ja, fängt das Ganze an zu wackeln, dann wird es düster. Und das ist so, dass man sich immer vor Augen führen muss, jedes Feld, was man da bedient, ist wie eine Pflanze, man muss es pflegen. Auch wenn es manchmal schwer fällt oder auch wenn man die Zeit formal nicht hat, sondern man muss sich da immer die Zeit nehmen, weil das ist, denke ich, das.
Kann da vielleicht die Organisation auch zu einer Falle werden, wenn wir überorganisiert sind?
Also ja, kann ich aus meinem Dasein sagen. Also ich habe auch Tage, da ist gefühlt jede Sekunde durchorganisiert, weil ich sonst das Gefühl hätte, dass ich den Tag sonst nicht bewältigen kann. Aber das darf man nicht auf Dauer machen, denke ich. Also das ist gut, es gibt einem auch die Gewissheit, dass man so ein Pensum auch erfüllt. Aber man muss die Dinge auch mal sein lassen, so wie sie sind und sich auch mal wieder drauf besinnen können, was denn eigentlich auch so an Überraschungen da ist. Und deswegen ist auch so ein kleiner Grad an Unorganisiertheit, den man mir wahrscheinlich so immer nicht so anmerkt, aber den finde ich auch super spannend. Also das gibt mir auch so ein bisschen den Kick zu sagen, ach, ich gehe da jetzt mal rein. Bin jetzt nicht so super organisiert, habe jetzt nicht für jede Minute ein Skript geschrieben, sondern lass einfach mal das Gespräch sein oder ich lasse auch mal die Situation sein. Ich sehe es auch immer wieder in Workshops oder in solchen Dingen, man darf nicht immer mit dem kompletten Plan durchorganisiert sein, weil dann empfindet man oder entdeckt man die Überraschung dahinter nicht mehr.
Da passt ja genau unser heute schon oft strapaziertes Wort Vertrauen, und zwar, ich habe Selbstvertrauen. Lass einfach mal dich reinfallen, hab einfach diesen Flow und tauch mal ein und lass dich dann überraschen, wo es dich hintreibt, und nicht eben genau strukturiert, Plan B, Plan C, nächster Schritt, übernächster Schritt. Das ist genau eben das, was du erzählst, und das kann auch mal Spaß machen.
Ja, ich denke, das ist ja auch ein Feld, das du ja oft bedienst, dass man die Dinge ja sonst gar nicht laufen lassen kann oder entdecken kann, oder?
Ja, genau. Als Coach ist das so, dass ich ab und zu mal da reinpikse halt, außerhalb der Komfortzone, weil organisiert heißt immer innerhalb der Komfortzone, da passt alles. Das ist alles durchgeplant und mal wirklich anpikst, dass du richtig erkannt. Als Coach ist meine Aufgabe, mal zu katapultieren in die Stretchzone, aber oben halt die Begrenzung haben zur Panikzone, damit da oben nicht Dangerous und Gefahr entsteht und die Mitarbeiter wieder viel zu schnell wieder in die Komfortzone gehen, oder meine Coaches, und das hast du richtig erkannt, das ist so meine Aufgabe als Coach, da immer ein bisschen zu kitzeln, da hinzukommen.
Mhm. Ja, sehr interessant, also wirklich sehr spannend.
Spannend war ja auch deine Ausbildung als Personalentwicklerin, du hast das studiert, und da ist jetzt die Frage, ja, brauche ich eine Organisation, eine Struktur, dass sich Mitarbeiter entwickeln können, sprich, muss es dann ein Ritual geben, das Gespräch zu haben, alle eine Jahre einmal ein Personalentwicklungsgespräch, muss das alles festgeschrieben sein? Was muss man festschreiben und wo kann man vielleicht situativ handeln?
Sehr spannende Frage. Also ich finde, gerade im Bereich der Personalentwicklung, Entwicklung ist ja auch schon das Wort, das es sagt. Also es gibt, denke ich, da nie einen Königsweg. Es kommt auch immer darauf an, auf welche Art von Organisation man sich einlässt. Also sei es ein Startup, die ja super, ohne Hierarchien, transparente Gehälter, im Versus, wo ich Kind draus bin, einer hochstrukturierten Organisation. Mhm. Ich denke, je nachdem, wo man sich drauf einlässt, ist das schon mal so der erste Schritt. Also wenn ich mir bewusst mache, ich gehe jetzt in eine hochstrukturierte Organisationsform, bin ich einfach mal der Auffassung, dass ich das erwarten würde als Mitarbeiter, als Beschäftigter. Wenn ich allerdings wo reingehe, wo ich sage, da ist alles super agil, da ist es dynamisch, dann lebt es auch von meinem Anteil. Dann lebt es auch davon, zu sagen, ich suche mir jetzt dieses Gespräch, meinen Wingman, weil ich habe vielleicht hier keine offiziell zugewiesene Führungskraft, sondern in meinem Team jemanden, mit dem ich gut klarkomme, mit dem man sich dann vielleicht austauscht, mit dem man sich entwickelt und mit dem man dann am Ende formal gesehen ein Personalentwicklungsgespräch führt. Also das, finde ich, kann natürlich auf Augenhöhe stattfinden, aber ich denke natürlich, dass man in erster Linie sich darauf einstellt. Also ich denke, da ist der Mensch auch irgendwo so ein Tier oder so ein Wesen, das halt erstmal wissen muss, wo bin ich, wo stehe ich und wo darf ich hin und wo darf ich nicht hin. Und je nachdem geht es dann seinen Weg. Und letztlich in der Personalentwicklung gibt es ja super viele Wege. Und es ist natürlich so, oftmals denkt man immer nur an den Fortbildungskatalog oder man denkt daran, was die strukturierten Gespräche, die strukturierten Feedbacks. Ja. Und letztlich ist es ja auch wieder eine Interaktion. Also das, was ich als Mitarbeiter irgendwo oder als beschäftigte Mitarbeiterin einfordere oder mir suche, das muss halt irgendwo zurückkommen. Also das muss man in der Führung widerspiegeln. Aber auf der anderen Seite, wenn man nichts tut und das so ein bisschen auf sich zukommen lässt, wird auch egal in welcher Organisationsform nicht viel zurückkommen. Und letztendlich, das ist so das, was ja die Breite der Thematik dann am Ende besiegelt.
Ja, also eine gesunde Mischung halt, manche Strukturen, die wir brauchen, aber manche Freiheiten, die wir uns auch nehmen können. Und das ist ganz wichtig. Und da halt das Mittelmaß zu haben, oder halt personenbedingt oder teamsbedingt, was das Team will, oder auch Unternehmenskultur. Wie du gesagt hast, Startup, die brauchen das, das läuft automatisch. Ein großer Konzern, der schon lange unterwegs ist, da muss das wahrscheinlich genau aufgeteilt sein und immer gleich sein.
Das ist ja auch letztendlich das, was man sich glücklicherweise als Beschäftigter ja dann auch denken kann oder ziehen kann, wie oder wo kann ich mich mit identifizieren? Ja. Also brauche ich Die Sicherheit, brauche ich die Struktur, dann wäre unsere freie Organisationsform womöglich verfehlt. Ja, aber bin ich jetzt jemand, der sagt, nee, mir ist das auch nicht so wichtig, ich brauche da jetzt nicht einen klaren Chef, sondern wir tun je nach Projekt und Team uns zusammen, dann wird wohl die hart strukturierte Organisation nicht das Richtige sein. Und das ist aber auch das, was es am Ende des Tages auch das berufliche Dasein menschlich macht, dass man eben, ja, ich sag mal, jeder Topf so seinen Deckel dann auch am Ende findet oder finden sollte. Und das zeichnet ja dann auch die Entwicklung eines selbst aus im beruflichen Dasein.
Genau. Und dann ist auch, du kannst auch sagen, du wirst in Führung gehen, du brauchst eine Struktur, du brauchst da die Sicherheit, oder du wirst einfach Freiraum haben und gehst einfach in die Eigenverantwortung und übernimmst dann mit die Führung. Führung ist ja nicht nur Personalführung, sondern sich selbst auch zu führen. Ja, in Führung gehen, führen ist so ein wichtiger Punkt, und ich führe ja immer Gespräche mit nächsten Gästen, und es ist bei uns so ein ungeschriebenes Gesetz, dass du zum Beispiel jetzt dem nächsten Gast zwei Fragen stellen darfst. Und unser nächster Gast ist Jurist, das ist Alexander Rossner. Alexander Rossner, er ist der Vorstand einer Genossenschaft, die sich um das Zukunftswerk, so heißt sie, bedient. Da geht es also um Nachhaltigkeit von Unternehmen, Nachhaltigkeit von Umwelt. Und du darfst ihm zwei Fragen stellen in Richtung Wettbewerb.
Vielen Dank. Wettbewerb habe ich ja auch schon kurz ein bisschen angeschnitten. Für mich ist es interessant zu hören, wie viel Wettbewerb ist eigentlich gesund und wie stark hängen diese beiden vermeintlich widersprüchlichen Aspekte der Kooperation und des Wettbewerbs denn am Ende miteinander zusammen oder voneinander ab, wenn man so will.
Also spannend. Ja, Wettbewerb oder lieber zusammen kooperieren. Und auch, was ist die gesunde Mischung? Fairer Wettbewerb, wo ist er förderlich? Und wo steht aber ein harter Wettbewerb aufgrund der Produktivität oder der Zielerreichung im Widerspruch? Ich werde sie mitnehmen. Du kannst sie dir dann anhören oder anschauen. Ich schicke dir dann den Link, wenn wir wieder online sind mit unserem nächsten Gast. Und ich habe mich jetzt schon gefreut, dass du dabei warst, weil ja so jung, dynamisch, trotzdem sehr viel Lebenserfahrung du mitgebracht hast zu dem Thema Struktur und Organisation und auch nicht genau wusstest, welche Fragen kommen. Und das spricht schon mal für dich, man muss sich auch mal einlassen. Schön, dass du dich auf unser Gespräch eingelassen hast. Ich hatte viel Spaß, den Zuhörern und Zuschauern ging es genauso. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Hab herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Theo. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Ciao, Monika.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.